Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Wir stehen an einem vielleicht entscheidenden Punkt der europäischen Nachkriegsordnung. Die Verhandlungen über einen Frieden zwischen der Ukraine und Russland sind aktuell wieder voll im Gange. Und in den Verhandlungen geht es natürlich auch um die Frage, soll die Ukraine in die EU oder nicht? Befürworter sagen, ein Beitritt könnte Stabilität, Sicherheit und einen echten europäischen Wiederaufbau bringen. Skeptiker warnen vor wirtschaftlicher Belastung, vor tief verwurzelter Korruption und einer Überforderung der EU. Über dieses Thema spreche ich jetzt mit der Libratus-Herausgeberin Gudula Walterskirchen. Sie sieht einen Beitritt der Ukraine sehr kritisch. Herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott.
Wir wollen jetzt auf die Verhandlungen gar nicht genauer eingehen. Das kann sich ja auch jede Minute ändern. Aber trotzdem, inwiefern ändert denn dieser neue Kontext der Verhandlungen Ihre Sicht auf einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine, zumal Sie dieser ganzen Thematik sehr kritisch gegenüberstehen?
Also ich denke mal, man muss natürlich bei Friedensverhandlungen, und das zeigt auch die Geschichte in anderen Konflikten, Geduld haben. Also alle, die erwarten, dass das jetzt ein drastischer Wurf wird, das wird nicht sein. Der Punkt ist nur, sie müssen einmal begonnen werden. Und es ist halt einmal so, dass jeder Krieg einmal mit einem Frieden oder zumindest einem Waffenstillstand enden muss oder er endet einfach irgendwann einmal. Wenn es noch so weitergeht, hat der Ukraine-Krieg langsam eine längere Dauer als der Erste Weltkrieg. Also das muss man sich einmal vorstellen. Das ist eigentlich eine absolute Katastrophe und ein unhaltbarer Zustand. Das heißt, der Fokus ist jetzt einmal in Richtung nicht noch mehr Waffen, dass sie noch länger kämpfen und noch mehr Leute sterben und junge Männer und Männer ihr Leben verlieren und Frauen und Kinder leiden, sondern es wird einmal in Richtung, es muss ein Ende haben gedacht. Und ich denke mal, das ist der zentrale Fortschritt in dem Ganzen. Wie immer das ausgeht, wie lang es dauert, wer was dann abgeben muss, das sind alles offene Fragen, über die man reden muss. Aber jetzt ist endlich einmal die Diplomatie gefragt. Die hat ja bisher total versagt. Allerdings kippt man jetzt so irgendwie ins andere Extrem und will in einer überhasteten Form sagen, also Frau Ursula von der Leyen, unsere allseits sehr geschätzte Kommissionspräsidentin wieder mal, hat das Heft an sich gerissen und gemeint, also sie möchte, dass die Ukraine bereits vor 2030 der EU beitritt. Ich meine, das ist wieder so ein Beispiel, dass wir in den letzten Jahren, also eigentlich schon seit vielen Jahren, zunehmend gerade im Bereich der EU immer mehr von einer realitätsbezogenen Politik in eine reine illusorische, ideologiegetriebene Politik kippen. Ich erinnere daran, als man damals über den Beitritt der Türkei diskutiert hat. Die warten ja noch immer, beziehungsweise haben sie jetzt natürlich auch längst aufgegeben und sich anderweitig orientiert. Da waren eine Menge Hürden und man hat gesagt, das müsste noch erfüllen. Korruption war übrigens auch ein großes Thema. Also alles mögliche, Rechtsstaatlichkeiten etc. Und es ging irgendwie nur schleppend voran. Und in einem Land, das noch eine Dimension größere Probleme hat, will man jetzt aus Gründen, die wir noch erörtern können, einen überhasteten EU-Beitritt als Karotte vor der Nase, beziehungsweise will einfach Fakten schaffen. Und ich halte das für einfach regelwidrig, absurd und gefährlich.
Dann verraten Sie es mir gleich bitte. Gehen wir mal auf die Gründe ein. Warum will die Europäische Union die Ukraine unbedingt dabei haben?
Also ich denke mal, wenn man die Techniken der Logik anwendet, ist diese Idee nicht erklärbar. Denn erklären Sie mal einem Menschen, dass man ein höchst instabiles Land mit völlig unklaren Grenzen, weil über die wird jetzt erst verhandelt, mit einer Regierung, die, wie soll ich sagen, ein Legitimationsproblem hat, mit einem Land, das sich de facto ja noch in einem Kriegszustand befindet, auch wenn der bis dahin dann beendet sein sollte, wie soll das mehr Stabilität bringen? Das ist ja ein völliger Widerspruch in sich. Das heißt, dieses Argument der Stabilität sehe ich überhaupt nicht. Noch dazu, wo es ja eigentlich immer geheißen hat, das Wichtigste ist der NATO-Beitritt. Das war ja der Zankapfel des Ganzen. Ja, der EU-Beitritt allein wäre es ja nicht gewesen, sondern wobei das auch ein Militärbündnis bedeutet, das muss man heute natürlich auch dazu sagen. Ja. Aber was soll das für eine Stabilität bringen? Also für die Ukraine bringt sicher keine Stabilität und wird ihnen nichts nützen in den ganzen Schlamassel, in dem die jetzt sind. Und für die EU kann es nicht mehr Stabilität bringen, sondern da gibt es massive Verwerfungen.
Aber warum nützt es der Ukraine nichts? Man bekommt Geld, man bekommt den Zuspruch, man bekommt zumindest die moralische und institutionelle Rückendeckung. Also ich glaube, der einzige Nutznießer eines solchen Angebotes wäre doch die Ukraine und natürlich die moralische Überlegenheit der Europäer. Aber die lassen wir jetzt mal außen vor.
Also der einzige Nutzen wäre natürlich zum Beispiel die Reisefreiheit, aber die haben sie ja jetzt de facto ja auch schon. Aber es würde ihnen jetzt in ihren Verhandlungen oder in ihrem, wie soll ich sagen, in ihrer Neudefinition nach dem Krieg, so dann endlich zu Ende geht, nicht viel bringen. Was das Geld anlangt, hier sind wir schon bei einem zentralen Punkt. Die Ukraine soll ja Wiederaufbauhilfen bekommen. Die bekommt sie mit oder ohne EU-Beitritt. Aber zum Beispiel, was jetzt den Agrarsektor anbelangt, der ein ganz wesentlicher Sektor ist in der EU, ist es sicherlich im Interesse der Agrarkonzerne, die ja eh schon einen Großteil des Landes, zumindest der attraktiven Flächen, aufgekauft haben. Das sind westliche Agrarkonzerne. Ja, die reiben sich die Hände und das könnte durchaus sein, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, es erscheint doch sehr plausibel, dass die natürlich ein großes Interesse an einem EU-Beitritt haben, weil wenn man weiß, wie die EU-Agrarsubventionen funktionieren, geht über die Fläche. Das Problem wäre nur, die EU-Landwirtschaft, die bisherige, ich nehme als Beispiel jetzt einmal Österreich, die eine sehr kleinteilige Landwirtschaft hat, wo die Förderung auch sehr für die Entwicklung des ländlichen Raums funktionieren soll. Diese EU-Landwirtschaft, die nicht großindustriell organisiert ist im Vergleich zur Ukraine, sind das sehr lächerliche Flächen, die würde dadurch zerstört. Und dadurch ist es auch verständlich, dass gerade die Vertreter der Landwirtschaft massiv und auch mit offenen Briefen massiv gegen diesen EU-Beitritt der Ukraine auftreten.
Und das ist ja das Tafelsilber letztendlich, weil wenn wir mal auf die Wirtschaft schauen in der Ukraine, es ist ein sehr großes Land mit eigentlich viel Potenzial, jetzt auch einem sehr, sehr hohen Blutzoll von Millionen von Menschen, die nicht mehr arbeiten können, weil sie entweder versehrt sind oder tot sind oder in Gefangenschaft. Aber wir haben zum Beispiel, wie Sie angesprochen haben, die Landwirtschaft. Wir haben seltene Erden. Könnte der EU-Markt und vielleicht auch das gemeinsame Wirtschaftsnetz der EU gerade durch diese Einbindung in der Ukraine vielleicht dann doch gestärkt werden und die Ukraine damit vielleicht auch?
Wir müssen mal überlegen, wer ist die Ukraine? Wenn Sie sagen, Agrarsubventionen der EU fließen dann an diese Riesenkonzerne, die noch dazu in westlichem Besitz sind, also in den jetzigen teilweise EU-Ländern, aber auch außerhalb. Ich sage da nur BlackRock. Was bringt das dann den Bürgern in der Ukraine? Die haben da ja gar nichts davon. Also so gesehen ist der Nutzen der Bürger, die ja jetzt, also der einfachen Leute, die jetzt ja diesen, genau diesen Blutzoll zahlen, der ist ja nicht vorhanden. Und vor allem, es ist ja nicht machbar. Die EU ist ja de facto pleite. Die EU-Mitgliedstaaten sind großteils pleite. Wer soll denn das finanzieren? Das heißt, es würde jetzt letztlich ja nichts anderes bedeuten, dass eben genau diese Förderungen, das würde die Fördertöpfe sprengen. Das heißt, die EU wäre dann eine andere. Es kann ja nicht so weiterlaufen. Und ich glaube, das macht man sich zu wenig bewusst. Und das Zweite ist, eines der Hauptargumente, die dagegen sprechen, und das ist interessanterweise auch gekommen vom Rechnungshof der EU, der schon vor dem Ukraine-Krieg, man kann das nachlesen, ich habe das in meinem Artikel, den ich für Libratus jetzt veröffentlicht habe, auch ausgeführt, da kann man auch die Quelle nachschauen, warum die Ukraine nicht der EU beitreten kann. Der EU-Rechnungshof sagt selbst, dass die Ukraine ein massives Problem mit der Korruption hat und benennt selbst dieses Großkorruption. Das bedeutet, das ist in den staatlichen Institutionen bis ganz hinauf fest verwurzelt und fest verankert. Und wenn das der EU-Rechnungshof schon darstellt, dass das ein Riesenproblem ist, dann kann man sich vorstellen, wohin dann ein Großteil der Gelder versickern würde, beziehungsweise jetzt ja auch schon versickert. Weil das kann doch kein Mensch annehmen, dass diese Milliardenzahlungen, dass das dann alles ganz korrekt ausgegeben wird und sich da niemand bereichert. Wir sehen ja die Skandale ständig. Das heißt, Korruption, massive Großkorruption ist ein echter Hinderungsgrund. War auch in Rumänien bei den Beitrittsverhandlungen ein großes Thema. Und wie wir wissen, kämpfen die heute noch damit. Allerdings offenbar nicht in diesem Ausmaß, wie es in der Ukraine gibt.
Die Beitrittsbefürworter führen ja auch an, dass man gerade die Ukraine auch braucht, wenn es darum geht, einen Pufferstaat oder ein Verteidigungsbollwerk gegen Russland zu haben. Was würden Sie sagen, ist denn an diesem Argument dran?
Also Es ist ein grundsätzlicher Fehler oder Missverständnis, es ist sogar ein gefährliches Missverständnis, die EU und der Mitgliedschaft in der EU als Mittel der Geopolitik zu betrachten. Denn was ist die EU? Das ist eine Wirtschaftsgemeinschaft, immer noch, auch wenn sie schon politisch sehr stark als zusammengewachsen ist. Aber der Hauptfokus ist jetzt immer noch die wirtschaftliche Entwicklung und da haben wir genug zu tun. Die EU-Mitgliedschaft ist jetzt keine Belohnung oder keine Waffe oder darf keine Waffe sein in geopolitischer Auseinandersetzung. Weil das würde genau eben auch diesen Grundgedanken und den Mechanismus zerstören. Und das ist die Gefahr. Also hier wird Geopolitik gemacht, statt dass man es auf diplomatischer Ebene betrieben hätte von Beginn an, ja, dass es gar nicht zu diesem Krieg kommen muss oder kommt, benutzt man jetzt die EU-Mitgliedschaft als Mittel in irgendeiner geopolitischen Auseinandersetzung. Also es ist ja keine Sicherheitsgemeinschaft, sondern es ist eine Wirtschaftsgemeinschaft. Das heißt, NATO geht nicht, ja, also machen wir halt EU. Was soll das? Also ich sehe die Gefahr, dass das jetzt auch zunehmend als Synonym gesehen wird. Das sage ich jetzt vor allem aus der Position eines der letzten verbliebenen neutralen Länder in der EU. Wenn man jetzt das zunehmend gleichsetzt und sagt, naja, wir sind ja auch mehr oder weniger jetzt schon ein Verteidigungsbündnis und die NATO ist ja quasi tot, weil der Trump ist so böse und auf den kann man sich nicht mehr verlassen. Also machen wir jetzt die EU flux zur Verteidigungs- und Militärgemeinschaft. Es ist ja schon ganz bedrohlich, diese 800 Milliarden Rüstungsparole, die da ausgegeben wurde, ohne die Leute zu fragen, ob sie das überhaupt wollen. Ja. Hier geht man wirklich flugs dazu über, aus der EU ein hauptsächliches Militärbündnis zu machen. Und ich sage, das ist das Ende der EU, so wie wir sie eigentlich bisher betrachtet haben. Und das noch dazu ohne Einbindung der Bevölkerung. Das wird einfach gemacht.
Ich habe es am Anfang gesagt, eine ihrer Thesen ist, dass das Gesicht Europas sich bei einem EU-Beitritt der Ukraine verändern würde. Wie genau meinen Sie das?
Naja, man muss sich ja nur die Landkarte anblicken, nicht? Natürlich ist die Ukraine geografisch zweifellos ein europäisches Land. Also da brauchen wir nicht diskutieren. Es war aber nicht die grundlegende Intention der EU, dass man jetzt alle Länder, die geografisch in Europa liegen, jetzt zwangsläufig aufnehmen muss. Also das passiert ja nicht. Ich meine, es gibt andere Länder, die nicht einmal Interesse haben oder auch nicht Mitglied sind. Ja? Ich rede zum Beispiel von Serbien. Das ist umgeben von lauter EU-Ländern. Das heißt, es würde nicht nur den Gedanken total verändern. Ich habe jetzt schon vorhin ausgeführt, die Fördermittel. Man müsste eigentlich dann alles neu denken und man müsste es vor allem vorher neu denken. Man müsste überlegen, was wären die Konsequenzen? Was wären positive oder was wären auch negative Konsequenzen? Wäre nicht dann die Gefahr einer Überdehnung? Denn ich sage noch einmal, letztlich sind die meisten Länder bisher nicht der EU beigetreten, weil sie die Werte so toll finden oder was auch immer, sondern aus ganz praktischen Überlegungen. Das ist ja auch nichts Verwerfliches. Das heißt, freier Warenverkehr, freier Personenverkehr, Möglichkeit, Förderungen zu bekommen, weil es gibt ja ganz wenige Nettozahler. Die meisten, die beigetreten sind, sind ja Empfängerländer. Das heißt, da gibt es handfeste Interessen. Und diese Motivation stand immer im Vordergrund. Und steht noch immer. Das heißt, dieses ganze Gerede von Werten, die man auf diese Weise verbreiten will, das ist doch einfach nur lächerlich und das geht's überhaupt nicht. Es geht um Interessen und das ist legitim, aber das soll man auch so benennen.
Jetzt am Schluss sind wir wieder bei der österreichischen Geschichte angelangt, denn 1908 hat Österreich Bosnien annektiert und im Endeffekt hat sich das Habsburgerreich dadurch eine Problemzone ans Bein gebunden, die bis zum Schluss, bis zum Ende der Habsburger Monarchie eigentlich nur Probleme bereitet hat. Also ein fragiles Gebilde, wie das große Habsburgerreich, hat ein ebenfalls fragiles Land einverleibt. Das ist natürlich nicht eins zu eins dieselbe Geschichte, aber es ist ja durchaus vergleichbar, oder?
Wir haben prinzipiell bei großen Reichen das Problem der Überdehnung. Ich gehe sogar noch weiter in die Geschichte zurück, erinnern wir uns an das Ende des Weströmischen Reichs. Das war eine Erfolgsstory über Jahrhunderte, ja. Und irgendwann einmal wurde es zu groß, es wurde innerlich zu brüchig, es hat sich zu viel zugemutet, es konnte seine Grenzen nicht mehr sichern. Da sind wir auch bei einem wichtigen Punkt, nämlich die Grenzen so eines Reiches. Und in der Habsburger Monarchie, das war ja auch eigentlich eine wirkliche Erfolgsstory, das war ein florierender Wirtschaftsraum Ende des 19. Jahrhunderts. Den Leuten ging es vergleichsweise gut, es war vergleichsweise sehr gut verwaltet und es hatte noch dazu eine Identifikationsfigur. Es gab interne Auseinandersetzungen, das ist klar, aber es war trotzdem an und für sich nicht absehbar, dass es so rasch implodiert. Und das ist eben das Stichwort. Überdehnte Reiche, wir erinnern uns auch an das Ende des Ostblocks, die implodieren irgendwann einmal, wenn sie innerlich zu schwach sind. Und der Ostblock übrigens ist ja auch nicht gescheitert durch interne Revolutionen, wie man gedacht hat, sondern eigentlich letztlich wegen wirtschaftlicher Erfolglosigkeit.
Sagt die Publizistin Gudula Walterskirchen. Und wer den Artikel zu diesem Thema ganz lesen möchte, geht einfach auf libratus.online. Frau Walterskirchen, danke für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen auch.